Im Krieg? Bei Krankheit? Kommt nicht in Frage. Jedenfalls, wenn man Zuschauer ist, dann sagt man immer, nein, Sieg, Scheitern ist keine Option. Aber was ist für die, die da mittendrin stecken, die kämpfen? Was ist mit denen? Wer richtig im Kampf steht, der kennt die Verlockung aufzugeben. Wer richtig krank ist, der kennt die Verlockung zu sagen, Herr, ruf mich nach Hause. Das ist normal. Und das ist nicht immer falsch. Man kann nicht immer sagen, immer nur weiter, weiter, weiter. Nein, es gibt auch die Option zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber nicht immer ist das eine Option. Wir werden manchmal auch gedrängt aufzugeben und das ist dann nicht unbedingt die Sache. Und wir wollen davon Nehemia lernen. Wie gehen wir damit um? Er ist von Gott beauftragt, wir haben eben auch von Beauftragung gehört, wie wir beauftragt sind, das Evangelium weiterzugeben. Und da hat Osania ja auch erzählt, wir treffen auf Widerstand. Und es ist nicht nur der Auftrag, wir haben noch stehen mitten im Leben und haben durchaus Aufträge, haben etwas zu tun. So, Nehemia war beauftragt, das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen. Das lag schon 90 Jahre lang da und es gab schon einen Trupp, die haben angefangen, den Tempel aufzubauen, aber es lag immer noch kaputt da. Und jetzt kriegt Nehemia diesen Auftrag, eine große Aufgabe für ihn. So wie ich das kennengelernt habe von Gott, wenn er uns eine Aufgabe gibt, die ist uns in der Regel immer zu groß. Wir denken immer, in diese Rüstung passe ich nicht rein. Ja, das ist mir zu groß, das schaffe ich nicht. Aber wenn Gott sagt, mach das, dann sorgt er auch dafür, dass wir wachsen und dass wir in diese Aufgabe reinwachsen und auch in der Lage sind, das zu tun. Und trotzdem, es gibt Herausforderungen. Genau. Und Widerstand. Und darum geht es auch heute. Meine erste Überschrift, stell dich der Herausforderung. So, Nehemia, wir sind schon... Das erste anderthalb Kapitel haben wir schon hinter uns. Das heißt, er hat seinen Chef gefragt, den König, bei dem war er Mundschenk, und hat ihn um Urlaub gefragt. Und hat ihm gesagt, so, ich möchte gerne nach Hause fahren. Er war immerhin 600 Kilometer weit weg in Susa. Und ich möchte nach Hause in mein Heimatland fahren und ich möchte Jerusalem wieder aufbauen. Und der König hört auf ihn, gibt ihm Urlaub, gibt ihm sogar noch Material mit, beziehungsweise sagt ihm Material zu, du kannst dir alles holen, was du brauchst. Er gibt ihm Reiter mit und er gibt ihm auch Durchfahrts- oder Durchzugsbescheinigungen. Das heißt, er musste durch viele Länder reisen und der König gibt ihm Briefe mit, damit er da auch durchkommt. So, er kommt also in Jerusalem an und das Erste, was er macht in Jerusalem, er beurteilt die Lage. Wie sieht Jerusalem denn das aus? Er hat nur davon gehört, er hat es selber noch nicht gesehen und er guckt sich's an. Und da fange ich an zu lesen, Nehemia 2, 11 bis 12. Als ich in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Nehemia trifft hier eine strategische Entscheidung. Wenn man sich überlegt, man kommt 600 Kilometer her nach Jerusalem, hat auf dem Herzen, Jerusalem wieder aufzubauen, dann könnte man auch sagen, so, ich rufe jetzt erstmal alle Leute zusammen und wir feiern erstmal, komm, wir bauen Jerusalem wieder auf. Aber das macht er nicht. Er hat sich entschieden, ich gucke mir erstmal alles an, wie es eigentlich aussieht. Ich mache mir selber erstmal ein Bild, um mir selber klar zu werden, was da auf uns zukommt. Ich weihe noch niemanden ein und ich hole mir auch keinen Rat von jemandem, sondern ich möchte selber mir ein Urteil bilden. Und das tut er. Es geht weiter ab Vers 13. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte die niedergerissene Mauer und die vom Feuer vernichteten Tore. Dann zog ich zum Quellentor hinüber und zum Königsteich. Als dort für mein Tier kein Durchkommen mehr war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf und untersuchte die Mauer. Und dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Denn bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt. Weder den Priestern, noch den Vornehmen, weder den Vorstehern, noch den Übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Warum macht er das? Warum zieht er alleine los? Warum holt er sich nicht den Rat von den Leuten, die da wohnen und die die Schäden ja ganz genau kennen? Ist es nicht besser, Rat zu halten mit mehreren und sich eine Meinung einzuholen? Nehemia handelt hier als Leiter, der einen Auftrag bekommen hat. Nur er weiß im Grunde von, natürlich sein König weiß auch davon, der hat ihm den Urlaub gegeben. Ja, und vielleicht die engsten Mitarbeiter, die mit ihm gezogen sind, aber er hat das noch nicht weiter verteilt. Er hat noch nicht eine große Mannschaft zusammengeholt und das mit denen geteilt, sondern er selber muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Er hat zwar die Entscheidung getroffen, nach Jerusalem zu ziehen, aber jetzt guckt er sich die Aufgabe an, wie groß ist die eigentlich? Was steht da eigentlich für mich bevor? Und das ist gut, das vorher zu tun, bevor ich die Mannschaft zusammensuche und sage, so, das kriegen wir nicht hin. Er muss sich selber erstmal klar werden, eine Entscheidung treffen, gehe ich diese Aufgabe auch wirklich an? Bin ich mir sicher, dass ich das tun will? Und das ist für einen Leiter unbedingt notwendig, wenn er diese Entscheidung nicht für sich selber getroffen hat, dann werden die anderen ihm nicht dabei helfen können. Er muss als Leiter wissen, was er tut und felsenfest stehen, ja, Halt haben unter den Füßen, sonst funktioniert das nicht. Er muss die Kosten überschlagen. Darum geht es letztendlich. Und was ist dabei die Herausforderung? Der Schaden ist groß. Wir haben eben ein bisschen davon gelesen, was er gesehen hat. Die Mauer ist zerstört. Das guckt er sich als allererstes an. Weil was nützt das, Jerusalem innen drin wieder aufzubauen, wenn die Mauer, der Schutz um Jerusalem herum, immer noch zerstört ist? Dann können die Feinde immer noch nach Jerusalem rein und alles wieder kaputt machen. Das Erste, was er aufbauen will, ist die Mauer, den Schutz um die Stadt herum. So, er guckt sich also den Schaden an und er sieht, der ist riesig groß. Die Aufgabe ist eigentlich viel zu groß, um sie alleine zu schaffen, selbst mit Mitarbeitern, die ist riesengroß. Ja, also da waren schon mal die ersten, was ich eben sagte, so, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann erscheint uns das als, wir schaffen das nicht. Aber Gott hat ja gesagt, wir sollen das tun. Also sagen wir hier an dieser Stelle noch nicht nein. So, der Schaden ist riesig groß, der Berg ist riesig groß, aber ja, vielleicht können wir das schaffen. Aber dann fängt das Gedankenkarussell an. Kennt ihr das? Dann kommen Gedanken. Was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich nicht genug Hilfe bekomme? Was ist, wenn uns die Feinde angreifen? Welchen Gefahren setze ich meine Mitarbeiter aus? Er wusste, dass er das nicht alleine schafft und er ist als Leiter auch für die mit verantwortlich, die mit ihm sind. Welchen Gefahren setze ich sie aus? Kann ich das verantworten? Lohnt sich das Ganze? Und dann auch der Gedanke, habe ich es denn nicht in Susa beim König viel besser? Da habe ich ein eigenes Heim, da ist es warm, ich habe einen super König, der bezahlt mich gut und der vertraut mir. Habe ich es da nicht viel besser? Warum tue ich mir das eigentlich an, hier nach Jerusalem zu kommen und so einen Mist zu machen? Kennt ihr solche Gedanken? Die werden sicherlich immer unterschiedlich sein, ihr werdet euch sicherlich nicht so viel mit Jerusalem beschäftigen, aber ihr kennt ja eure Krisen. So. Und dann überlegt mal, wenn du dich vorher mit anderen absprichst und dich in die Runde setzt, wenn du dir das antust, ich garantiere dir, da kommen noch jede Menge weitere Gegenargumente. Ganz sicher. Und es wird sehr schwer sein, es ist schon schwer genug, gegen die eigenen Gedanken anzukommen. Die innere Stimme, die da mahnt und ja, und dir die ganzen Argumente dagegen bringt. So, das ist schon schwer genug. Aber dann noch zusätzlich von allen anderen auch noch zu hören, sag mal, das kannst du doch vergessen. Hör doch auf damit. Lass es doch sein. So, und dann wird es schwierig, da sich gegen noch zu wehren und innerlich irgendwo zu sagen, so, wir packen es trotzdem. Ja, wenn da zu viel Negatives ist, das zieht dich runter. Das macht den Berg umso größer und du wirst immer kleiner und denkst, das geht überhaupt nicht. Und das war mit ein Grund, warum er gesagt hat, ich mache es erstmal alleine für mich. Ich habe genug eigene negative Gedanken dazu. Ich brauche nicht noch andere dazu obendrauf. Ich mache es erstmal für mich alleine. So, nicht jeder negative Gedanke, nicht jeder kritische Gedanke kommt von uns. Natürlich kommen von uns welche. Und das ist auch gut, sich solche Fragen zu stellen. Das heißt, ich sage nicht, es ist alles Mist. Nein, diese Fragen muss man sich stellen und soll man sich auch stellen. Aber nicht jeder dieser Gedanken kommt von uns. Es kommt noch etwas dazu. Manche Gedanken kommen vom Feind, von Satan. Und wir wissen, dass Satan uns belügt und uns in eine Richtung drängen will, um uns zum Scheitern zu bringen. Das ist sein Ziel. Er will nicht, dass wir den Auftrag von Gott ausführen. Also wird er uns mit Lügen bombardieren, mit uns runterziehen. Du schaffst es doch sowieso nicht. Und so weiter. So, das kommt noch oben drauf. Das sind die feurigen Pfeile, von denen Paulus in Epheser 6 spricht. Ja, diese Gedanken, die uns kommen, er bietet sie uns an. Und wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wenn wir die weiter drüber nachdenken, dann zieht uns das weiter runter. Also müssen wir eine Möglichkeit haben, wie gehen wir damit um? Wie wehren wir uns vor allen Dingen gegen diese Richtung, ja, was vom Feind kommt, was Lüge ist? Erkennen tun wir es durch die Wahrheit. Stimmt das mit dem überein, was Gott gesagt hat? Und das ist jetzt die andere Seite. Wir haben nicht nur negative Gedanken und ich hoffe, wir bleiben auch nicht nur bei den negativen Gedanken. Es gibt ja auch noch durchaus mal die andere Sache. Und wenn man so eine schwere Entscheidung trifft, dann ist es gut, mal aufzuschreiben, was spricht dafür und was spricht dagegen. Wir haben eben nur davon gesprochen, was dagegen spricht. Was spricht denn dafür? Sonst kann man nicht entscheiden. Wenn man nur das Negative anguckt, kann man nicht entscheiden. Dann ist man sowieso auf der Seite. Man muss auch das Gute angucken. So, also macht sich neben mir Gedanken so, das ist das Negative, das sind Gedanken, das sind Fragen, die ich mir stellen muss und die ich beantworten muss. Aber was spricht denn dafür? Und dann wendet er seine Sicht von der aktuellen Not, von dem Schaden, der da ist, von der Aufgabe, die vor ihm bevorsteht, zu dem, der gesagt hat, mach das. Er wendet sich zu Gott und fragt sich, was hat Gott denn mir gesagt? Und Gott hat zu ihm gesagt, steh auf, geh hin und bau Jerusalem wieder auf und ich bin mit dir. Und wenn du dir das, als Nehemia sich das wieder ins Gedächtnis gerufen hat, Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Da wurden auf einmal all diese Gegenargumente, all die Dinge, die dagegen sprachen, auf die realistische Größe geschrumpft. Gott ist so viel größer als die Probleme, als diese Widerstände, als die Herausforderungen, vor denen Nehemia stand. Er sagt nicht, die sind nicht da, aber sie bekommen wieder die realistische Größe. Gott ist größer. Und wenn der sagt, ich soll es tun, dann werde ich es auch schaffen. Aufgeben ist in diesem Fall tatsächlich keine Option, weil Gott gesagt hat, ich bin mit dir. Ja? So, und trotzdem, Nehemia ist kein Träumer. Ich habe was gegen Leute, die immer so das dann beschwichtigen und so, ach, das, ne, das ist doch nichts, keine Probleme und kriegen wir doch alles hin, so locker leicht. Nein, Nehemia ist kein Träumer, der ist ehrlich, er guckt sich tatsächlich auch die Größe der Aufgabe an und stellt sich der. Ja, die ist da, ich weiß das und ich mache die Augen nicht davor zu, aber ich weiß, mein Gott ist größer. Und das halte ich für viel, viel glaubwürdiger, wenn man so damit umgeht, als zu sagen, ach, das schaffen wir doch sowieso. Nein, ja, das ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das, weil Gott mit uns ist. Und er entscheidet sich, ja, ich mache es. Ich nehme die Aufgabe an und ich gehe voran. Und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt hat er seinen Stand gefunden. Jetzt weiß er, so Gott steht zu ihm, auch wenn die Aufgabe groß ist, er weiß jetzt, was auf ihn zukommt, aber er weiß auch, wo er steht. Er hat für sich selbst eine Antwort gefunden, ja, ich stehe dazu, ich mache das. Und das braucht ein Leiter. Wenn er das nicht hat, dann wird er scheitern. Dann wird er auch seine Leute nicht mitziehen können, er wird sie nicht ermutigen können und er wird sie nicht mit bis zum Ziel hinkriegen. So, das ist die Bedingung, andere mitzubewegen. Ja. So, ich habe ja gesagt, wir wollen von Nehemia lernen. Wir haben uns jetzt angeguckt, wie Nehemia damit umgegangen ist. Und ich weiß, nicht jeder von uns ist ein Leiter, das ist auch gar keine Bedingung. Ich glaube, dass man bei Leitern durchaus manche Dinge sehen kann. Und Leiter haben sicherlich Herausforderungen, die nicht jeder von uns hat, gar keine Frage. Leiter haben immer Verantwortung auch für andere. Aber trotzdem, der Umgang mit den Krisen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit der Herausforderung um? Ja, das hat nichts mit einem Leiter zu tun, das geht uns alle an. So, die Frage ist, wie gehen wir in einer Krise, mit einer Krise um? Was macht eine Krise für uns besonders schwer? Was zieht dich runter? Was raubt dir die Hoffnung, wenn du in eine Krise hineinkommst? Als allererstes die Tatsache an sich. Ich nehme mal ein Beispiel, weil das so ist zu theoretisch. Du bist in einer finanziellen Not. Das ist eine Krise. Und diese Krise an sich, die lastet auf dir. Die macht es dir schwer. Die zieht dich runter. Das ist normal. Oder du hast eine Krankheit. Du bist krank geworden. Du hast eine Diagnose gekriegt. Das erstmal, wenn du da nicht mit rechnest, dann zieht dich das erstmal runter. Das schockt dich erstmal. Da musst du umgehen. Ja? Also die Tatsache an sich, dass eine Krise auf dich zukommt, oder ich nehme mal noch ein Beispiel, Streit in der Beziehung, in der Ehe. Mit eins der belastendsten Dinge für uns. Ja, das, da können wir nicht locker leicht mit umgehen, das zieht uns erstmal runter. Aber dann geht's weiter. So, das ist erstmal der erste Moment. So, ich stelle fest, ich bin in einer Not. Und dann geht das Gedankenkarussell los. Ich nehme mal die Finanzen. Was ist, wenn ich die Miete nicht mehr bezahlen kann? Ich gehe pleite. Ich verliere meinen Job. Ich muss von Sozialhilfe leben. Du malst dir aus, was daraus kommen könnte. Und das wird immer schlimmer. Also ich zumindest, ich weiß nicht, ob das euch allen so geht, aber ich neige immer dazu, mir das Schlimmste auszumalen. Nicht das Beste. Ich neige dazu. Vielleicht bin ich so drauf, keine Ahnung. Ich kann das ja nicht für jeden sagen. Vielleicht ist auch jemand drauf, sagt, ach, das kriegen wir schon hin, das machen. Ne? Mir geht es immer so, ich male mir das Schlimmste aus. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Wenn ich krank, eine Diagnose, ich bin krank, ja, ich habe irgendwas, muss ich mir jetzt mein Leben lang Medikamente nehmen? Muss ich vielleicht operiert werden? Was ist, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann? Oder noch schlimmer, was ist, wenn ich sterben muss daran? Ich glaube, jeder von uns, egal was es für eine Krise ist, ich habe ja jetzt nur ein paar Beispiele genannt, jeder von uns kennt diese Gedankenspiele, oder? Jeder kennt, was man daraus macht und welche Katastrophe da man sich ausmalt in Gedanken. Und man kriegt Angst. Und das wird so real. Dabei ist es noch nicht real. Gedanken sind erstmal nur Gedanken. Die sind nur in unserem Kopf drin. Und Angst macht was mit uns. Das belastet uns, zieht uns runter. Und wenn wir dabei bleiben, wenn wir darauf gucken, vor allen Dingen auch auf die Gedanken gucken, dann geht's bergab. Dann geht's mit uns runter. So, und ich habe gesagt, so Nehemia ging es ja auch so. Und er hat gesagt, ich bleibe für mich. Ich gehe da alleine durch. Ich hole mir keinen Rat. Und ich habe an dieser Stelle überlegt, ist das jetzt ein guter Vergleich? Ist es gut, jemand zu sagen, so du kommst jetzt in eine Krise, in eine richtig schwere Krise rein und du suchst dir überhaupt keinen Rat? Und ich habe gedacht, nee, das würde ich so nicht genau miteinander vergleichen wollen. Das geht nicht, das ist nicht gut. Manch einer braucht in dem Moment Beistand, aber nicht von einer großen Menge. Nicht von seinen ganzen Followern von Facebook oder Fragen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weiß ich, aber nicht von all denen, die sich Freund nennen. Wenn du Rat suchen willst, dann von denen, die dich wirklich lieben und die dir auch die Wahrheit sagen. Die an deiner Seite stehen und manchmal vielleicht gar nichts sagen, sondern nur dich in den Arm nehmen und dich trösten und dich halten. Bei denen darfst du Rat suchen und auch Trost suchen. Das ist gut, das ist Beistand, das ist Unterstützung und die brauchen wir oft genug. Aber hol dir nicht den Rat von allen anderen. Du hast selber genug negative Gedanken, dein Gedankenkarussell ist sowieso schon selber in Gang und ich garantiere dir, du wirst von vielen anderen noch mehr in der Richtung hören. Mir ist es auch so gegangen und von dem habe ich gehört und der ist auch gestorben und ja, da gibt es noch so viel. Ich habe die Stimmen in den Mistgesang ein. Das war mir so eingefallen, so dieses, nicht Mistgesang, sondern Mistgesang, das ist doch Mist. Selbst meine eigenen Gedanken, was ich mir da ausmale, ich weiß doch genau, was das mit mir macht. Und das ist doch nichts Reales in dem Moment. Ja? Und wenn andere da noch mit einstimmen, das ist Mistgesang, das zieht mich nur runter. Ja? Also bitte nicht den Rat von allen holen, sondern wenn, dann die, die zu dir stehen und die wissen, die dich tragen können und die ehrlich sind, ganz ehrlich sind. Und hol dir auch nicht unbedingt von denen, es gibt auch die, die immer nur beschwichtigen. Es wird schon alles wieder gut. Und es ist so alles halb so schlimm. Und Gott wird dich schon heilen, wenn du nur richtig glaubst. Ganz ehrlich, hilft das? Wenn ich sowas höre, kriege ich so einen Hals, ganz ehrlich. Es hilft so überhaupt nichts. Die sind genauso schlimm wie die anderen, die das Ganze noch schlimmer machen mit den Erfahrungen, die sie selber oder andere gemacht haben. Ja, die ziehen genauso runter, das hilft dir kein bisschen. Deswegen meine ich, such dir nicht den Rat von vielen, sondern das Allerwichtigste und auch vor allen Dingen auch der, wenn du dir Rat suchst von deinem wirklich guten Freund oder Freundin, die wird nicht nur dir zuhören, die wird deinen Blick auf den wenden und auf den richten, bei dem du Halt findest. In so einer Situation brauchst du Halt. Da musst du wissen, woran du bist. Da musst du wissen, wer zu dir steht, wer dich wirklich liebt und an den du dich halten kannst. Und ich kann nur sagen, Gott ist jemand, der genau diesen Halt für uns geben will, der uns zu uns sprechen will, der sein Herz uns offenbaren will, und uns trösten will, aber nicht nur einfach trösten, sondern der uns auch Halt und wirklich Sicherheit geben kann. Aber dazu muss ich an Gottes Herz ran. Das war mit ein Grund, warum ich dieses Lied ziemlich hin zu dir herausgesucht habe. Denn das ist genau das, was damit... Ich muss an das Herz Gottes ran. Ich muss eine Vertrautheit mit ihm haben. Und das geschieht nicht mal eben so, wenn ich morgens beim Frühstück bete. Wenn du mit deinem Ehepartner eine wirklich schwierige Sache zu besprechen hast, dann wirst du das nicht zwischen Tür und Angel machen und wahrscheinlich auch nicht beim Frühstück. Wenn es wirklich ganz tief um dein Herz geht, wo du verletzlich bist, dann brauchst du eine intime Atmosphäre, eine Ruhe, eine Atmosphäre, wo du Vertrauen hast zum anderen, ihm auch das Tiefste deines Herzens zu offenbaren. Und deswegen brauchen wir diese, wenn wir zu Gott kommen, er will das Tiefste seines Herzens, seine Liebe uns offenbaren. Aber er macht das nicht eben mal so zwischendurch, nebenbei, sondern wir brauchen diesen Raum, wo er zu uns sprechen kann. Ich habe das manchmal erlebt, wenn ich unterwegs war, und jetzt, ob Krise oder nicht, spielt keine Rolle. Um Gott wirklich zu hören, früher, wo ich herkomme, in Eule, da bin ich aufgewachsen, da kannte ich den Wald und da bin ich dann nachts in den Wald gegangen. Es war stockduster, aber ich kannte die Wege, von daher war das kein Problem. Und da habe ich dann, und ich habe manchmal eine halbe Stunde, habe ich erstmal gebetet und habe von Gott gar nichts gehört. Er hat mein Herz zubereitet, er hat den Raum für mich geschaffen. Raum meine ich jetzt nicht ein Zimmer oder so, im Wald hast du kein Zimmer, sondern den Raum, die Atmosphäre geschaffen, wo ich bereit war, mein Herz zu öffnen. Und dann hat er zu mir gesprochen, wo ich ehrlich war, wo ich aufrichtig war, wo ich auch Ermahnung zulassen konnte oder auch Dinge annehmen konnte, die er zu mir sagte, die nicht so einfach waren. Was ist, wenn Gott zu dir sagt, ich will dich nach Hause holen? Die Krankheit wird zum Tode führen. Aber ich bin mit dir. Ich begleite dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kommst bei mir an. Und du wirst es gut haben. Das macht uns in dem Moment, gibt uns das Halt. Wir haben dann keine Angst mehr. Und manchmal ist das nötig. Gott entscheidet selbst darüber. Wir entscheiden nicht. Nicht von wegen, du wirst schon heil werden, wenn du nur richtig glaubst. Nein, Gott entscheidet darüber. Ja, wir dürfen beten, gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass, und ich weiß auch, dass Gott auch heute noch heilt. Aber das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Gott tut es. Und wenn er sagt, ich möchte dich lieber zu Hause haben, was wollen wir denn dagegen tun? Wollen wir überhaupt was dagegen tun? Ich möchte, dass Gottes Wille geschieht, auch in der Hinsicht. So, um Halt zu kriegen, auch in einer Krise, brauche ich den Zuspruch Gottes. Und oftmals sagt er dann auch, hab keine Angst. Ich bin mit dir und du gehst da durch. Und ich richte dich wieder auf und ich mache dich heil. Hab keine Angst davor, pleite zu gehen. Ich bin dein Versorger. Und wenn du diesen Zuspruch Gottes hast, dann werden diese Gedanken von wegen, ich gehe pleite, ich verliere den Job, ich muss von Sozialhilfe leben, dann werden sie nicht weg, aber sie werden auf realistische Größe geschrumpft. Und wenn du dir sicher bist von dem, was Gott dir gesagt hat, wenn du daran festhalten kannst, dann kannst du diese Krise auch mit anderen teilen. Dann kannst du ihnen Mut machen. Dann kannst du darin stehen und sagen, ich weiß, was Gott zu mir gesagt hat und das habe ich fest tief im Herzen und alles andere wird mich nicht mehr runterziehen. Ich glaube, das ist das A und O, zu wissen, was sagt Gott zu mir. Du brauchst deine eigene Gewissheit. Der Glaube der anderen, der kann dir helfen. Es gibt Leute, die können auch für dich glauben. Und die können dich unterstützen damit. Aber die können deinen eigenen Glauben niemals ersetzen. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst sagen, ja, ich bin in einer Gemeinde drin, die glauben und die beten für mich. Das ist schön und das ist gut. Aber sie ersetzen nicht deinen eigenen Glauben. Wenn du diese Gewissheit, Gott steht zu mir und Gott macht das mit mir, nicht selber im Herzen hast, dann nützen dir die Gebete der anderen überhaupt nichts oder ganz wenig nur. Die können dich ermutigen, Gott zu suchen, ja, aber sie können nicht deinen eigenen Glauben ersetzen. Die eigene Beziehung zu Gott können sie niemals ersetzen. Das musst du selber finden. Und das findest du. Wenn du Gott suchst, wenn du diese Intimität mit Gott suchst, er wird zu dir reden. So, und wenn Gott gesagt hat, ich bin mit dir, dann gib nicht auf. Dann lass dich nicht runterziehen, sondern steh auf und sag, Gott ist mit mir, er hat zu mir gesprochen. Ich gebe nicht auf, sondern ich halte an dem fest, was Gott gesagt hat. Und wenn es ein Auftrag ist, ich habe ja jetzt von anderen Krisen gesprochen, aber auch ein Auftrag kann eine Krise sein. Wenn ich hier an den Lagberg denke, das ist ja schon einige Male angeklungen, wir sind hier hergekommen, haben Auftrag gekriegt, die Menschen hier zu erreichen. Aber es kommt keiner. Wir haben schon so viele angesprochen, wir haben so viele Einsätze schon gemacht, wir haben eingeladen, auch zu lange nach der Kirche. 3 sind gekommen, das ist enttäuschend, das zieht runter. Man kann sagen, wozu das Ganze? Warum tue ich mir das an? Weil Gott gesagt hat, wir sollen es tun. Darum tue ich mir das an. Weil Gott gesagt hat, er will Menschen erreichen und er wird sie erreichen. Ja, dann müssen wir überlegen, was tun wir weiter? Wir beten vor allen Dingen. Wir suchen den Herrn. Und er hat gerade letzten Dienstag, hat er nochmal wieder zu uns gesagt, da haben wir uns gerade diese Zeit auch genommen. So, Herr, was sagst du? Und er hat uns ermutigt, mach weiter. Und er hat uns Zuspruch gegeben, ja, das wird kommen. Die Menschen werden kommen. Also halten wir daran fest. Wenn wir jetzt aufgeben, was passiert dann? Dann scheitert das Ganze. Dann werden Menschen hier am Lagberg nicht gerettet. Oder Gott muss jemanden anders finden und muss das erstmal aufbauen und muss sie ermutigen und sie hierher bringen und so weiter. Nein, aufgeben ist keine Option in der Hinsicht. Ich mache mal mit Nehemia weiter, weil der stand jetzt an der Entscheidung, hat gesagt, so, ich entscheide mich, ich mache weiter, ich nehme diesen Auftrag an und jetzt ist der Zeitpunkt, andere dazu zu holen und zu motivieren. Nehemia hatte sich entschieden. So, Nehemia 2, 17 bis 18. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Spott der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Und da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Was ich richtig toll finde, Nehemia macht ihnen nichts vor. Er spricht ganz klar den Schaden an, die große Aufgabe an, die Zerstörung an. Er macht ihnen nichts vor. Aber das macht ihn glaubwürdig. Er kommt doch von außen. Er kommt zu Leuten, die den Schaden sowieso kennen. Er braucht ihnen nichts vorzumachen. Und das macht ihn glaubwürdig. Er wird einer von ihnen. Er sagt, ja, wir stehen hier mittendrin und der Schaden ist groß, die Zerstörung ist groß und ich leide mit euch. Aber, und jetzt kommt die Erfahrung, die er gerade selber durchlebt hat, aber Gott ist mit mir. Und dann erzählt er, was er schon erlebt hat, was Gott ihm schon für Gunst erwiesen hat. Ja, dass der König gesagt hat, er kann ziehen über eine lange Zeit. Denn alleine, er braucht mit Sicherheit 3 Monate schon, bis da die 600 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Also eine lange Zeit gibt er ihm Urlaub, um diesen Auftrag auszuführen. Er gibt ihm Geld mit dazu und so weiter, Unterstützung. Und das macht ihm Mut. Er lenkt den Blick auf Gott. Also von dem Schaden weg auf Gott. Ja, die Aufgabe ist groß, aber Gott ist mit uns. Und das ermutigt sie, ihm zu folgen und zu sagen, ja, wir packen das. Wer von euch kennt Bob, den Baumeister? Wir sind alle zu alt, ne? Aber die Kinder haben, die kennen das. Ich habe das noch rauf und runter gehört. Wisst ihr, was dessen Spruch ist? Ja, wir schaffen das. Genau. Ich fand das immer toll. Ja, wir schaffen das. Nein, nicht,
das ist doch blöd. Wieder so viel Arbeit.
Nein, wir schaffen das. Das macht Mut. Ja, ich sehe den Mist, der da vor uns liegt, den wir da aufbauen müssen, aber wir schaffen das. Und das ist das, was Nehemia weitergibt. Aber eben nicht einfach nur so, nicht aus dem hohlen Bauch heraus, nicht aus der Erfahrung heraus, ich habe das schon 25 Mal gemacht. Nein, weil Gott mit uns ist. Er schweißt sie zusammen mit dem Blick auf Gott und sagt, weil Gott mit uns ist, deswegen schaffen wir das. Er zieht das nicht auf sich und sagt, weil ich so toll bin. Nein, weil Gott mit uns ist. Das ist die Garantie. Alles andere, wenn das nur auf mir lasten würde, vergesst es. Ich bin Mensch. Wenn Gott sagt, wir machen das und wir schaffen das, dann schaffen wir das. Und ich empfinde das, ich habe ja letzte Woche gesagt, so, Gott hat ja zugesagt, er macht das. Aber wie macht er das? Auch hier wird die Gnade Gottes wieder deutlich, denn es hätte auch andersrum kommen können. Es gibt immer die Kritiker, auch in einer Gruppe, die ganze Gruppe wieder runterziehen können. Erinnert euch mal daran, Israel steht vor dem verheißenen Land, ja, und 2 Kundschafter sagen, Mensch, wir schaffen das. Und 10 sagen, vergesst es, die Feinde sind viel zu groß, das sind Riesen, das schaffen wir niemals. Und was haben die 10 geschafft? Dass Israel noch 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen ist. Sie haben es zum Scheitern gebracht. Das hätte Nehemia hier auch passieren können. Ist aber nicht, weil Gott mit ihm war und denen auch ein Herz gegeben hat, ein offenes Herz, dass sie zugestimmt haben, gesagt, ja, wir gehen mit, wir bauen. So, das ist ganz wichtig, dieser Zusammenhalt, dieses auf Gott schauen. Ansonsten wird das scheitern. So, und das sieht so aus, ja, er hat seine Mannschaft zusammen, jetzt können sie loslegen. Aber ganz so einfach geht das dann auch nicht. Da tauchen schon wieder 2 Leute auf, von denen wir schon mal gelesen haben. Ich lese mal Vers 19. Als der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, und der Araber Geshem, sogar 3 Leute, davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Merken wir die Taktik des Feindes? Spott. Spott ist eins, wenn du Spott über dich ausgekippt wird, wenn du das zulässt, das zieht dich richtig runter. Das macht was mit dir. Wer seid ihr denn schon? Ihr paar People, ihr wollt Jerusalem wieder aufbauen, womit denn? Die haben sie richtig regelrecht verspottet und ausgelacht. Und nicht jeder hat diese Entscheidung so getroffen wie Nehemia, der sagt, hört auf mit diesem Spott, das ist Blödsinn. Gott hat gesagt, wir schaffen das, also schaffen wir das. Die anderen waren gerade so gerade zu ihm wisst ihr, wenn dann dieser Spott kommt, das kann so schnell in die andere Richtung umschlagen und sagen, nee, wir lassen es lieber. Ja? Das ist Taktik des Feindes. Und das zweite, typisch Feind, er belügt. Er lügt. Ihr wollt euch gegen den König auflehnen. Er lügt. Dreist. Ja, so richtig plump. Wer sagt denn, sie wollen sich gegen den König auflehnen? Der König hat das ausdrücklich angeordnet. Das ist eine richtig blanke Lüge. Interessant finde ich, wie geht man damit um jetzt? Ja, wie geht Nehemia damit um? Fängt er an zu argumentieren? Fängt er an, den Brief rauszuholen, den der König mit ihm mitgegeben hat? Fängt er an zu diskutieren mit denen? Ich lese mal, was Nehemia macht. Vers 20. Ich ließ ihn antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Er argumentiert nicht und er diskutiert nicht. Er gibt ein glasklares Statement ab. Gott wird das hier machen. Ob ihr das wollt und ob ihr darüber lacht oder nicht, Gott wird das machen. Das ist eine Botschaft in zwei Richtungen. Gegen den Feind, du hast hier überhaupt nichts zu sagen und das, was du erzählst, ist Quatsch. Ja? Halt den Mund, so im Grunde genommen. Ja? Ein ganz klares Statement, Gott hat gesagt, wir machen das, ja? Und ihr habt hier überhaupt nichts zu suchen. Ihr habt hier überhaupt keinen Anteil dran, ihr habt da überhaupt nichts zu sagen. Aber es ist auch eine Botschaft an seine Leute. Und diese Botschaft an seine Leute ist so wichtig. Nochmal wieder, lasst euch davon nicht runterziehen, Gott hat das gesagt. Wieder diesen Blick auf dieses Negative, nicht auf den Spott richten, sondern auf Gott. Was Gott gesagt hat, das ist so wichtig. Schaut nicht auf das Negative, lasst euch nicht runterziehen, sondern schaut auf das, was Gott gesagt hat. Schaut auf sein Wort, was er uns versprochen hat. Und wenn es ein persönlicher Zuspruch ist, umso besser. Wenn du in der Kammer, ja, in der Königskammer bei Gott gewesen bist und Gott zu dir geredet hat, dann halt das fest, dann schreib das auf und halt dir das immer wieder vor Augen. Der Feind versucht dir das zu klauen. Lass es dir nicht klauen. Das ist der Schild des Glaubens gegen die feurigen Pfeile. Und den brauchst du. Halt ihm das dagegen. Ja? Oder auch wenn sein Wort, wenn du das aus seinem Wort, wenn er aus seinem Wort zu dir spricht, genauso, halt es dem Feind entgegen. Und genau das macht Nehemia, her, den Schild des Glaubens aufrichten. Ja, gegen den Feind als Widerstand, ja, aber auch als Schutz für sich und seine Leute. Und er hat seine Leute damit ausgerichtet, auch von ihrem Denken her. Ja, so, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und damit war der Blick wieder auf Gott gerichtet und nicht auf die Feinde, die so übermächtig sind und die spotten. Und das gilt heute wie damals. Wir können das heute genauso machen, egal was es ist. Also auch unsere eigenen Gedanken, diese innere Stimme, die dieses Gedankenkarussell ja in Gang bringt, da können wir bei manchen Fragen, die da kommen, oder manchen Bedenken, die da kommen, können wir Gottes Wort dagegen halten und sagen, so zum Beispiel finanzielle, ja, du wirst pleite gehen und du wirst Not haben. Was steht in der Bibel? Ja, wie Jiri, ich bin dein Versorger, ich versorge dich. Ich versorge die Vögel am Himmel und ich liebe dich noch viel, viel mehr. Glaubst du, ich werde dich verhungern lassen? So, und dann kannst du diese Gedanken einfach an die Seite tun. Das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, also lass ich es weg. Und dann können sie dich nicht mehr runterziehen. Halt dich an dem, der zu dir steht, halt dich an dem fest. Also wenn du in einer persönlichen Krise steckst, dann bekenne, was Gott dir gesagt hat. Und es ist gut, ich wiederhole das jetzt nicht, ihr wisst, in die Königskammer, in die Intimität. Halt daran fest und gib nicht auf. Gib nicht auf, halt daran fest und geh weiter. Und auch als Gemeinde sage ich uns das. Bei all den Angriffen, und wir haben eine Menge Angriffe, ne? Allein guckt die vielen Kranken an und so weiter. Wir haben eine Menge Angriffe. Auch manchmal oft genug Ermutigungen. Auch bei uns gehen Gedankenkarussell immer wieder los. Ja? Auch bei mir selber. Ne? Warum tust du dir das an? Warum seid ihr hier? Geht es nicht einfacher? Nein, Gott hat gesagt, wir sollen es tun. Und wir halten an seinen Zusagen fest. Wir arbeiten an Gottes Auftrag. Und wenn wir an Gottes Auftrag, was er uns gesagt hat, arbeiten, dann ist Aufgeben keine Option. Gib nicht auf. Amen.